Location, Setting, Ambiance. Das sind alle Stichworte, die heute wichtig sind, wenn man zum Beispiel ein Fest vorbereiten möchte. Wenn es etwas Besonderes sein muss, muss es auch in Erinnerung bleiben. In 10 Tagen ist Valentinstag, der Tag, der alle Blumenhändler unheimlich freut. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage an alle, die in ihrem Leben je einen Hochzeitsantrag gemacht oder erhalten haben. War es spontan? War es lange vorbereitet? Welcher Ort und Moment wurde ausgewählt, um die wichtige Frage zu stellen, willst du mich heiraten? Auf YouTube gibt es unzählige Filme von Leuten, wo jeder eine noch originellere und ausgefallenere Art finden will, seiner Angebeteten den Ring zu übergeben. Wir haben das vielleicht schon gesehen beim Tauchen, auf einem Berg, beim Fallschirmspringen, romantisch vor einem Brunnen, mitten im Botanischen Garten etc. etc. Location, Ambiance, Settings. Ich zeige euch ein paar Fotos und ihr überlegt euch, ob euch diese Fotos ansprechen würden oder nicht und ob ihr dort einen Antrag annehmen würdet oder nicht. Unabhängig von der Person, nur die Location. Auch sehr wichtig bei so einem Fest, ich denke, ihr habt euch alle Gedanken gemacht auf der Müllhalde, da wäre was falsch. Aber vielleicht gibt es Leute auf der Welt, die haben keine anderen Alternativen und verlieben sich auch beim Müllsortieren in ihrem Partner. Also, sehr wichtig bei einem Fest ist neben dem Ort und eben der Location auch, wie wir dekorieren. Wenn man einen Geschäftsvertrag oder einen Vertrag zwischen Ländern unterschreiben will, dann muss alles gemäß Protokoll stimmen. Es muss funktionieren, alles muss bereit sein. Der Kugelschreiber, der soll schreiben, oder noch besser und noch eleganter, der Füllfederhalter, er sollte nicht kleckern, das Licht muss stimmen, der Tisch sollte sich nicht, der sollte nicht wackelig sein, groß genug, alle Dokumente Platz. Es muss viel berücksichtigt werden. Und dann das Essen. Essen kommt in der Bibel über 400 Mal als Ereignis vor oder als Verb. Oft lesen wir, dass ein Mahl zubereitet wurde. Wir lesen von Festen und Gelagen an Königshöfen, von der Hochzeit zu Kanaan, dem Hochzeitsmahl eines Königs, wo sich alle abmelden und dann die Gäste von der Straße geholt werden, haben wir in Münster gesehen, am Allianzgottesdienst, dem Linsengericht für Esau. Eine andere Geschichte über ein sehr großes Essen haben wir bereits in der Bibellesung aus dem Alten Testament gehört. Es geht da um den König des Achämenidenreiches oder auch Perserreich. Ich bin froh, dass man Perserreich sagen kann und nicht Achämenidenreich, weil es viel einfacher geht. Also Perserreich. Es ist bekannt und es war zu seiner Zeit ein großes Reich und der König, der war der mächtigste Mann und König der Welt. Das Guinness-Buch der Rekorde weist das Achämenidenreich als das größte Reich aller Zeiten aus, wenn gemessen nach dem Anteil an der Weltbevölkerung, nämlich ca. 44% an der Weltbevölkerung um 500 vor Christus. Und hier sehen wir ein Bild seines damaligen Reiches. Das alles war unter seiner Herrschaft. Und jetzt lade ich euch kurz zu einem Exkurs über die Geschichte der antiken Großreiche und dem Zusammenhang mit Israel ein. Die meisten wissen wohl, dass ich mich sehr für Geschichte interessiere und die anderen wissen es jetzt. Vor dem Perserreich gab es das Assyrerreich, etwas kleiner, aber auch von dem lesen wir sehr viel in der Bibel. Seit dem 10. Jahrhundert vor Christus waren die Assyrer eine beherrschende Großmacht aus dem nördlichen Mesopotamien am Oberlauf des Tigris in der Gegend des heutigen Mosul im Irak. Auch in der Gegend, wo Benjamin heute immer noch tätig ist, übrigens. Das Volk Israel wurde immer wieder von den Assyrern angegriffen. Zeitweise mussten die Könige Israels den Assyrern Tribut leisten. Der Assyrerkönig Salmanassar V. eroberte 722 vor Christus Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches Israels, was zum Untergang des gesamten Nordreiches führte. Und dann, 20 Jahre später, belagerte Sanherib von Assyrien Jerusalem. Und König Hisakia von Juda wurde den Assyrern tributpflichtig und sein Machtgebiet auf Israel oder auf Jerusalem beschränkt, auf Juda beschränkt. Mit dem Erstarken der Babylonier im ausgehenden 7. Jahrhundert vor Christus endete das Reich der Assyrer. Assur, die Hauptstadt, und Ninive fielen 1614 und 1612. Und die Babylonier unter ihrem König Nebukadnezar waren es dann, welche die Israeliten in verschiedenen Wellen ins Exil nach Babylon schickten, wo man damals schon die bekannten Weltwunder, welches war das Weltwunder von Babylon? Die hängenden Gärten von Babylon, genau, die gab es damals schon. Also stellt euch vor, als kleiner Exkurs nochmal, als Abraham damals mit seiner Frau nach Ägypten ging, da standen die Pyramiden schon. 4000 vor Christus, da gab es die ersten Pyramiden schon. Die Israeliten, die jetzt nach Babylon geführt wurden, die sahen ein anderes Weltwunder, die Gärten, die hängenden Gärten von Babylon. Aber das Reich der Babylonier dauerte nicht so lange, rund 100 Jahre, und sie wurden von den Persern erobert. Und vom Perserkönig Xerxes oder Ahasveros lesen wir in der Geschichte von Esther. Das Setting und die Ambiente dieses Festmahls wird beschrieben. Es findet in der Festung oder Schloss Susa statt, welches im Südwesten des heutigen Iran nahe der irakischen Grenze liegt. Man kann in Büchern und im Internet nachlesen, wie der Palast in Susa ausgesehen hat und der Prunk und der Reichtum, den man archäologisch belegen kann, passt gut ins Bild der Beschreibung in der Bibel und was man historisch über diesen etwas größenwahnsinnigen König weiß. Zuerst lesen wir über die Größe und Wichtigkeit des Königs. Er ist, wie bereits festgestellt, der König über das damals größte existierende Reich. Es besteht aus 126 Provinzen oder wie es der griechische Geschichtsschreiber Herodot schon 400 vor Christus beschrieb, aus 20 Verwaltungsbezirken, welche man hier sieht, welche dann eben aus kleineren Provinzen bestehen. Und eingeladen zu diesem Fest, was uns Roland vorgelesen hat, sind alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten aus all diesen Provinzen, also alles, was in Politik, Verwaltung, Gesellschaft, Militär, Rang und Namen hat. A-Prominenz, B-Prominenz, Servala-Prominenz. Und wieso hat Xerxes dieses Fest durchgeführt? Damit er sehen ließe, den herrlichen Reichtum seines Königstums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang. 180 Tage. Ihr habt dort schon bei der Lesung geschmunzelt. Also, er möchte angeben, sonst nichts. Alle sollen sehen, wie reich und mächtig er ist. Und eben diese Megaparty. 180 Tage, das ist ein halbes Jahr, 6 Monate. Stellt euch vor, wie dick man nach 6 Monaten Galadinner ist. Weil groß bewegt haben die sich nicht. Das war Essen, Saufen. Ein paar mussten kochen, alles planen. Da mussten Köstlichkeiten aus dem ganzen Reich besorgt werden. Und dann nach dem ersten großen Fest machte er ein zweites Fest. Ein Festmahl für alles Volk, das in der Festung Susa war. Vom Größten bis zum Kleinsten. Viele waren vermutlich eben schon dick, nicht mehr groß und klein. 7 Tage lang im Hofe des Gartens beim königlichen Palast. Das ist es eben, Inflation. Das Fest für das Volk schrumpft von 6 Monaten zu 1 Woche. Aber immerhin, auch hier wird nicht gespart. Wie viele Einwohner Susa damals hatte, konnte ich leider nicht auswendig machen. Aber was wir wissen, ist die Dekoration. Ich habe etwas gespielt und mit einem AI-Bildgenerator, das ist künstliche Intelligenz, folgende Eindrücke generiert. Da steht nochmal die Beschreibung. Und das war dann übrigens auch der Moment, als mir meine liebe Frau sagte, ich solle mich lieber auf den Text der Predigt konzentrieren und nicht auf die Bilder. So könnte es ausgesehen haben. Einfach jetzt voll mit Leuten, die am Essen und Trinken sind. Okay, wir haben jetzt aber verstanden, dass das Setting und die Ambiente wichtig ist für das, was wir jemandem mitteilen wollen. Oder wenn wir zu einem Essen oder einem Fest eingeladen sind. Wir machen jetzt einen Sprung ins Neue Testament. Es gibt dort zum Beispiel das Hochzeitsfest von Kanaan, das Abendmahl und dann dieses Ereignis, welches wir jetzt noch etwas genauer anschauen wollen. Es steht im Johannesevangelium ganz am Ende in Kapitel 21. Und es ist ein starker Kontrast zu dem, was wir im Buch Esther haben. Wir lesen die Verse 1 bis 14 gemeinsam. Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern am See von Tiberias. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach. Das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Es ist eine Geschichte, die wir vermutlich alle schon mehrfach gehört oder gelesen haben. Es geht um die letzte dokumentierte Begegnung der Jünger oder einige davon mit dem auferstandenen Jesus vor seiner Auffahrt zum Vater. Wir wissen, es war in einem Zeitraum von 40 Tagen. Die sieben Jünger sind in Galiläa, ihre Heimat, denn die Engel hatten in Matthäus 27 den drei Frauen am Grab gesagt: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Und was machen sie dort am See Genezareth, während sie auf die Erfüllung dieses Versprechens warten? Sie machen das, was sie schon immer gemacht haben. Sie gehen fischen. So weit, so gut. Das Setting ist also ein Ort und eine Tätigkeit, welche die Jünger bereits kennen. Nichts Neues. Nur in jener Nacht fingen sie nichts. Der bekannte Prediger Charles Spurgeon sagt: Um Fischer zu sein, muss ein Mann mit Enttäuschungen rechnen. Er muss oft das Netz auswerfen und dann nichts als Algen einholen. Der Diener Christi muss damit rechnen, enttäuscht zu werden. Und er darf nicht müde werden, trotz all seiner Enttäuschung Gutes zu tun, sondern muss im Glauben mit Gebet und Arbeit fortfahren und erwarten, dass er am Ende seinen Lohn erhält. Und dieser Lohn sollte jetzt unerwartet doch noch kommen. Jesus begegnet ihnen und gibt ihnen klare Anweisungen. Wie oft wünschen wir uns auch, solche klare Anweisungen von Gott zu erhalten? Tut dies, tut das. Nicht auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Geht auf den See hinaus und macht es nochmal. Aber es gibt auch die Momente, wo wir die Anleitung erhalten und nicht darauf reagieren. Aber das wäre dann eine andere Predigt. Hier befolgen die Jünger den Vorschlag. Sie realisieren aber noch nicht, dass es Jesus war. Es geht hier auch nicht darum, ob man das Netz links oder rechts auswirft, sondern dass, wenn etwas nicht funktioniert, etwas Neues, anderes auszuprobieren. Ja, natürlich gibt es wirklich gute Erklärungen, wieso die Fischer auf dem See die Netze normalerweise links auswarfen. Denn so konnte man die Netze in Fahrtrichtung mit dem Rücken zum Bug, das ist vorne, des Schiffes einziehen. Sie haben also mit der stärkeren rechten Hand das Netz aus dem Wasser und über die Bordkante und leiten, jetzt habe ich es falsch gezeigt, und leiten dann mit der linken Hand die Fische ins, ja, man muss es gesehen haben, auch das könnt ihr auf YouTube-Videos finden. Man zieht mit der rechten Hand über den Rücken und dreht sich um und dann, ja genau. Also, in dieser Situation will Jesus aber, dass sie ihre Routine und ihr Fachwissen aufgeben und etwas anderes versuchen und nicht mit der starken rechten Hand ziehen, sondern mit der schwächeren linken. So wie es Paulus auch in 2. Korinther 12, 9 schreibt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das Ergebnis dieses Befolgens von Gottes Vorschlag erinnert sie an den Moment vor 3 Jahren, als Jesus gemäß Lukas 5 ins Boot von Simon Petrus steigt, damit er zu der am Strand stehenden Menschenmenge predigen kann. Danach folgt der berühmte erste Fischfang, auch auf Anweisung Jesus, der die Netze zum Reisen brachte und 2 volle Fische fast untergingen vor lauter Beute. Die Schiffe und alle Fische ließen sie schlussendlich am Strand zurück, weil Jesus sie als Menschenfischer berief und sie ihm von da an nachfolgten. Ich möchte zu dem Fischfangwunder ein weiteres Zitat von Spurgeon anfügen aus seiner Predigt 443. Ich wurde mir erst gestern in der Predigtvorbereitung bewusst, wie viele Predigten von Spurgeon erhalten sind. Das ist ja unglaublich. Es gibt 8 volle Bände, die sind ungefähr so breit. Und die Predigt Nummer 443 hat eben das Zitat: Es ist ein Wunder, gewiss, aber dennoch werden weder der Fischer noch sein Boot noch seine Fischerausrüstung ignoriert. Sie werden alle gebraucht und alle eingesetzt. Lasst uns lernen, dass Gott bei der Errettung von Seelen verschiedene Werkzeuge gebraucht, dass, solange die gegenwärtige Gnadenordnung besteht, Gott Gefallen darin findet, durch die Torheit der Predigt derjenigen zu retten, die glauben. Es ist jetzt Johannes, der Jesus zuerst erkennt. Und wie so oft der ungestüme Petrus, der als erster handelt. Er zieht sein Übergewand an, bindet es fest, springt ins Meer und schwimmt die letzten 100 Meter ans Ufer. Er hat es speziell eilig, denn als er und Johannes an Ostermorgen gemeinsam zum anscheinend leeren Grab laufen, kommt er als Zweiter an. Dort am Ufer steht, sieht er nicht nur Jesus, sondern auch ein Kohlefeuer mit gebratenem Fisch und Brot. Und das bringt uns zurück zum Essen. Jesus hat dieses Setting, diesen Moment bewusst ausgesucht. Während die Jünger die Nacht auf dem Boot beim erfolglosen Fischen verbrachten, lernen wir etwas Neues über Jesus. Wir wissen, er war Zimmermann, wie sein irdischer Vater Josef. Dass er bereits als Kind sehr klug und weise war und die Schriftgelehrten in Jerusalem zum Erstaunen brachte. Sonst wissen wir über sein normales Leben sehr wenig. Seine Worte und Wunder, die kennen wir alle. Aber wie war Jesus, wenn er nur Mensch war? Er konnte in einem schwankenden Schiff auch im Sturm schlafen. Er hatte Angst im Garten Gethsemane. Er war wütend im Tempelvorhof. Er war oft müde und erschöpft. Er aß mit vielen verschiedenen Leuten. Und hier hat er ein Feuer gemacht und kocht Fisch. Und macht anscheinend auch Toast. Woher hat er diese Fische und Brot? Hat er selber gefischt? Hat er den Fisch gekauft? Jesus kann also auch so simple Tätigkeiten wie Feuer machen und kochen. Mit diesem Wissen komme ich zwar nicht in den Himmel, aber es zeigt mir die Vollkommenheit von Gott auch in alltäglichen Handlungen. Er weiß, dass die Jünger nach ihrer Nachtschicht Hunger haben. Er kennt ihre irdischen Bedürfnisse und auch diese kann und will er stillen. Er tut es aber nicht eigenmächtig, nein, er fragt die Jünger nach zusätzlichem Fisch für das gemeinsame Frühstück. Und jetzt kommt eine weitere Besonderheit in dieser Geschichte. Petrus zeigt seine Kraft und zieht den ganzen Fang allein ans Ufer. Und anscheinend war der Fang so außergewöhnlich, dass er für uns aufgeschrieben wurde. Es befanden sich genau 153 große, also nicht kleine oder mittlere Fische, 153 große Fische im Fangnetz. Nicht 142 oder 168, genau 143. Das sind rund geschätzt mindestens 150 Kilo, die er da zieht. Und das Netz reißt nicht, im Gegensatz zum ersten Mal. Und wieso 153? Es hat etliche Versuche gegeben, damit etwas Theologisches oder Spirituelles anzufangen. Der Kirchenvater Hieronymus schlug vor, diese Zahl als die Menge der überhaupt existierenden Fischarten zu verstehen, um symbolisch diesen Fischzug als völkerumgreifende Mission zu kodieren. Auch der Kirchenvater Augustinus von Hippo findet eine sehr zahlenmystische Erklärung in seinen Vorträgen zum Johannesevangelium. Und mathematisch hat die Anzahl der gefangenen Fische eine ganze Menge zu bieten. 153 ist zum Beispiel eine sogenannte Dreieckszahl, das heißt die Summe 1 und 2 und 13 und 4 und 5 und 17 ergibt 153. Und 17 ist eine spezielle Zahl in der Zahlenmythologie, ein Zufall. Ich lasse euch mit den Gedanken der Kirchenväter und modernen Verschwörungstheoretikern alleine und komme langsam zum Schluss der Predigt. Dazu habe ich so viel Information im Internet gefunden. Aber es ist nicht wichtig für meine Predigt. Wie diese Geschichte weitergeht, wissen wir auch. Es kommt das dreifache Fragen und Antworten zwischen Jesus und Petrus. Jesus will die Schuld der mehrfachen Verleugnung am Tage der Kreuzigung nicht erneut bloßstellen. Was er will, ist Petrus einen Weg der Vergebung und eine Zukunft aufzeigen. Hast du mich lieb? Die Frage, die auch im ersten Setting bei Hochzeitsangeboten gestellt wird: Möchtest du mich heiraten? Hast du mich lieb? Der Wuppertaler Bibelkommentar schreibt Folgendes: Eigentlich hätte die Aussprache mit Petrus längst erfolgen müssen, bereits am Osterabend bei der ersten Begegnung mit dem so tief gefallenen Jünger. Aber Jesus hat in seinem seelsorgerlichen Handeln keine Eile. Er bestimmt die Stunde des Gesprächs. Und wie wir sehen, auch den Ort, das Settings und die Ambiente. Petrus kann Jesus seine Liebe, seine Nachfolge wieder bezeugen. Hier am Strand, beim Fischen, in seiner gewohnten Umgebung. Herr, alles weißt du, du selbst erkennst, dass ich dich lieb habe, sagt er. Und in dieser Liebe ist sogar sein Versagen aufgehoben. Es braucht nicht mehr erwähnt oder besprochen zu werden. Petrus ist also rehabilitiert. Im tiefsten ist seine Liebe zu Jesus durch sein Versagen nicht getrübt worden. Und das weiß Jesus. Der König Xerxes hat seinen Prunk und Reichtum verwendet, um Eindruck und Bewunderung am Festessen zu bekommen. Jesus ist ganz anders. Er plant ein simples Frühstück am Seeufer. Es ist nicht die Wiederholung des letzten Abendmahls. Dieses Morgenessen ist ein Versöhnungsmahl. Und er ist der wahre König der Könige. Und sein Palast sind die Herzen seiner Nachfolger. Und jetzt sage ich ein Motto, geprägt vom ersten General der Heilsarmee vor 150 Jahren, welches ihr alle kennt und welches der Titel meiner Predigt ist: Suppe, Seife, Seelenheil. Es fasst gut zusammen, was ich euch heute Morgen gesagt habe. Wenn man jemanden zum Glauben führen will, geht es nicht direkt. Zuerst muss man den Körper pflegen, Essen im Bauch haben, sich sauber fühlen. Dann und erst dann wollen wir versuchen, unseren Mitmenschen das Evangelium der Auferstehung und Vergebung seiner und unserer Sünden weiterzugeben. Paulus war halbnackt und sicher auch verschwitzt, als er auf dem Boot arbeitete. Der kurze Schwumm ans Land hat ihn abgespült. Das ist für mich das Bild der Seife. Dann bekommt er von Jesus ein Frühstück vorbereitet. Das ist die Suppe. Und am Ende bekommt er die Gelegenheit, sein Seelenheil wieder zu erhalten. Wir bieten hier in Basel I alles an. Wir haben eine Dusche im Erdgeschoss, wo sich Menschen waschen und säubern können. Die Seife. Wir haben mit dem Mittagstisch und mit der Lebensmittelausgabe die Suppe und mit unserem kirchlichen Angebot, Seelsorge, Gottesdienst, Hauskreise, Bibelstunden, wollen wir auch das Seelenheil vermitteln. Wo setze ich mich ein? Wo kann ich mithelfen, diesen Auftrag Gottes umzusetzen? Oder vielleicht bin ich noch nicht so weit oder habe mich wie Petrus verehrt und brauche die Möglichkeit, zurück in die Gemeinschaft Gottes zu kommen. Wir haben auch heute Morgen, währenddem wir das Abschlusslied 274 singen, die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Die Bußbank ist immer offen für ein Gebet allein oder mit jemandem zusammen. Das ist auch eine Location, an der wir Gott begegnen können, hier vor dem Kreuz. Ich lese den ersten Vers, bevor wir dann alle drei Verse gemeinsam im Stehen singen. Liebe wollst du Gott mir geben, send die Himmelsflamme auf mich. Täglich will ich für dich leben und dir dienen ewiglich. Gib die Liebe, die kann tragen, die da duldet, hofft und traut, die vergeben kann, entsagen und den Heiland selber schaut. Jesus will ich lieben als mein liebstes Leben. Er hat sich gegeben zu meinem Heil.